HR Info. Hessen.
Sie haben einen älteren und besonders dreckigen Diesel und wollen damit in die Innenstädte von Frankfurt und Darmstadt fahren. Bald geht das wohl nur noch mit Einschränkungen, denn auf einzelnen Straßen sind Dieselfahrverbote wahrscheinlich. Das ist unser erstes Thema heute in der Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Pascal Lasser. Bisher und auch im Wahlkampf hieß es ja von Seiten der hessischen Landesregierung, man lehne Fahrverbote ab. Sie seien unverhältnismäßig. Doch für Frankfurt hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden bereits angeordnet, dass ältere Diesel flächendeckend draußen bleiben sollen. Für Darmstadt droht auch ein Fahrverbot. Da ist das Gericht aber andere Wege gegangen, hat gesagt, Land und Kläger, also unter anderem die Deutsche Umwelthilfe, sollen selbst einen Kompromiss finden. Das ist jetzt in Wiesbaden passiert und darüber haben wir mit unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Radwilas gesprochen. Wir wollten von ihr wissen, wie denn der Kompromiss aussieht.
Ja, das wissen wir leider noch nicht, denn da haben die Verhandlungspartner erstmal Stillschweigen vereinbart. Das liegt daran, dass man sich zwar auf einen Kompromiss für eine außergerichtliche Einigung verständigt hat und die Deutsche Umwelthilfe und der Verkehrsclub Deutschland, die haben das Land ja verklagt, die haben dem Kompromiss auch schon zugestimmt. Aber das Umweltministerium, das spricht in einer Mitteilung ausdrücklich nur von einem Vorschlag, der im Laufe der nächsten Woche noch abschließend geprüft werden soll.
Aber warum hat das Umweltministerium nicht einfach zugestimmt? Das saß doch bei den Verhandlungen mit am Tisch.
Ja, das ist richtig. Aber das Treffen hat in Anführungszeichen nur auf Arbeitsebene stattgefunden. Das heißt, das muss sich die Ministerin noch anschauen. Und das ist viel wichtiger, das muss die grüne Ministerin Hinz eben erst noch mit Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU abstimmen. Denn die Chose, die birgt Sprengstoff, muss man sagen. Denn laut Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe stehen in dem Kompromiss definitiv teilweise Dieselfahrverbote für Darmstadt drin. Und er hat uns gesagt, das soll möglichst kein Einzelfall bleiben, sondern er sagt,
dass wir vielleicht tatsächlich ein bisschen Geschichte in Deutschland schreiben, dass wir eben mit der Regierung zusammen solche Lösungen ausarbeiten, die außerhalb von Hessen dann auch Schule machen, aber vor allen Dingen innerhalb von Hessen auch eine Anwendung finden.
Damit meint er zum Beispiel Wiesbaden. Da steht die Verhandlung um Dieselfahrverbote ja in knapp 2 Wochen an. Und wenn das so käme, dass das Land jetzt in den betroffenen Städten selbst Dieselfahrverbote quasi vorschlägt und durchsetzt, dann ist das meiner Ansicht nach schon ein Ding, weil die Regierung ja bisher vehement gegen Fahrverbote gekämpft hat, vor allem die CDU. Das nennt die FDP zum Beispiel eine Kehrtwende und spricht hier sogar von Wählerbetrug.
Und wie siehst du das? Ist das Wählerbetrug?
Ja, es ist ein bisschen schwierig, schwammig, sage ich mal. Die Regierung sagt eben jetzt, man kämpfe ja weiter gegen Fahrverbote, aber es gehe eben vor allem um die sogenannten flächendeckenden Fahrverbote, dass also ältere Diesel eben nicht mehr in ganze Stadtviertel oder vielleicht sogar nicht mehr in eine ganze Stadt einfahren dürfen, wie das Gericht ja hier für Frankfurt beispielsweise vorsieht. Und um eben diese harten Urteile zu vermeiden, da ist man wohl bereit, jetzt Fahrverbote für einzelne Straßen selbst ins Spiel zu bringen. Denn bei so einem Fahrverbot, da dürfen ja alle Diesel in die Stadt einfahren, quasi müssen nur vielleicht eine bestimmte Stadt oder mehrere Straßen eben umfahren. Und das sei ja besser machbar. Also man könnte das als klugen Zug sehen, dass man sagt, wenn die noch reinfahren dürfen in die Stadt, dann sind wir schon mal gut aufgestellt. Tja, aber vor der Wahl hat sich das für mich in der Tat auch ein bisschen anders angehört.
Wie geht's jetzt weiter?
Das Land will das jetzt quasi noch intern abstimmen. Ich glaube aber, das Land wird diesen teilweisen Fahrverboten für Darmstadt zustimmen. Denn passiert das nicht, da könnte das Verwaltungsgericht nämlich noch im Dezember viel heftigere Fahrverbote für Darmstadt verordnen, dass man eben nicht einzelne Straßen nimmt, sondern ganze Stadtviertel zum Beispiel. Ob das so kommt, das wissen wir wahrscheinlich Ende nächster Woche. Und ob das dann Schule macht am Ende, das wissen wir dann auch vermutlich ab dem 19.12. Denn da wird, wie gesagt, Wiesbaden verhandelt. Wie geht's hier in der Stadt Wiesbaden weiter mit möglichen Fahrverboten? Da warten wir alle mit Spannung drauf, da wissen wir mehr.
Die Deutsche Umwelthilfe hat mit dem hessischen Umweltministerium über einen Kompromiss in Sachen Dieselfahrverbot für Darmstadt verhandelt. Informationen waren das von Heidi Radwilas. Wenn man also mit dem Auto nicht mehr in die Stadt kommt, dann lohnt es sich mal zu schauen, wie sieht es denn eigentlich beim öffentlichen Personennahverkehr aus. Und da ändern sich morgen bei vielen Bus- und Bahnlinien die Abfahrtszeiten und die Taktungen. Denn dann werden in ganz Europa die Fahrpläne gewechselt. Und damit natürlich auch hier in Hessen. Für viele Fahrgäste ist das eine gute Nachricht, denn das Angebot im Nahverkehr, das wird an vielen Stellen ausgeweitet. Für uns hat sich Marie-Katharin Fromm in die Fahrpläne vertieft. vertieft. Und wir haben sie gefragt, was sich denn da eigentlich ändert.
Vor allem im Rhein-Main-Gebiet passiert viel. Einige S-Bahnen fahren dann häufiger, zum Beispiel die Linie S1 zwischen Frankfurt und Offenbach. Die fährt jetzt öfter im 15-Minuten-Takt. Auch die Anbindung an den Frankfurter Flughafen wird verbessert. Da fahren nämlich jetzt auch nachts regelmäßiger Bahnen und auch Busse hin. Und das ist natürlich nicht nur für Reisende super, sondern auch für die vielen Arbeiter da am Flughafen. Und in Frankfurt, da fahren jetzt auch mehr U-Bahnen und auch Straßenbahnen die Nacht durch. Allerdings erstmal nur am Wochenende.
Gibt es noch mehr Verbesserungen für die Reisenden?
In Südhessen können sich die Leute über nagelneue Züge freuen, und zwar zwischen Wiesbaden, Darmstadt und Aschaffenburg. Auf der Strecke übernimmt jetzt die Hessische Landesbahn HLB den Betrieb und bringt auch gleich neue Züge mit kostenlosem WLAN und viel mehr Sitzplätzen als in den alten Zügen. Und auch der Fahrplan wird hier ausgeweitet, vor allem am frühen Morgen und am späten Abend. Überhaupt tut sich da ziemlich viel zu den Randzeiten, also spätabends, nachts und am Wochenende. Da werden auf ganz vielen Strecken in Hessen mehr Züge fahren, zum Beispiel zwischen Frankfurt und Limburg, zwischen Gießen und Gelnhausen oder auch Richtung Fulda und Kassel. Da sollte man auf jeden Fall mal im Internet nachgucken, ob sich auf seiner Strecke was verändert.
Gibt es denn eine Änderung im Fernverkehr?
Bei den Abfahrtszeiten weniger, aber auf einer zentralen Strecke gibt es eine andere große Änderung, und zwar zwischen Kassel, Gießen, Frankfurt und Bensheim. Da sind bisher noch einige IC-Züge unterwegs und die werden jetzt alle durch ICE-Züge ersetzt. Das klingt jetzt erstmal toll, da gibt es aber ein großes Problem, die Fahrpreise steigen nämlich dadurch. Die Pendler auf der Strecke können dann nicht mehr ihre Jahreskarte, zum Beispiel vom RMV, nutzen, sondern müssen extra ein ICE-Ticket kaufen, was viel, viel teurer ist. Und das, obwohl der ICE nicht mal schneller ist als der IC. Das ist wirklich ein großes Ärgernis für viele Betroffene, und die haben jetzt sogar im Internet eine Petition gestartet, um sich gegen diese Preissteigerung zu wehren.
Marie-Katharin Fromm zu den Änderungen bei den Fahrplänen im Nah- und Fernverkehr. Denn morgen steht wieder Fahrplanwechsel an. Wir gehen ein paar Fahrplanwechsel zurück. Einige Fahrplanwechsel ins 19. Jahrhundert. Als da Bahnhöfe gebaut wurden, da waren in vielen Städten Kopfbahnhöfe sehr in Mode. Denn die konnte man ohne größeren Aufwand sehr nah ans Stadtzentrum bauen. Doch Kopfbahnhöfe haben auch Nachteile. Die Deutsche Bahn sagt, dass dort Züge nur sehr langsam einfahren können und dass sich die Standzeiten verlängern würden. In Frankfurt soll deshalb ein Durchgangsbahnhof unter der Erde entstehen. Mit einem Tunnel, der unter der Stadt hindurchführt. Bereits vor rund einem Monat hat das Bundesverkehrsministerium diese Idee zu einem Projekt der höchsten Priorität erklärt. Bevor Sie jetzt womöglich laut aufschreien, so ein Megaprojekt wie Stuttgart 21, das wird es wohl nicht werden, denn nur ein Teil des Fernverkehrs soll durch den unterirdischen Bahnhof geleitet werden. Es gibt auch ein Gutachten dazu, das in Teilen noch gar nicht veröffentlicht worden ist. Doch unser Reporter Roman Warschauer, der konnte trotzdem schon reinschauen. Und wir haben ihn gefragt, wie konkret denn der vorgeschlagene Fernbahntunnel in diesem Gutachten beschrieben wird.
Tatsächlich ist in dem Gutachten der Verlauf unter der Stadt schon sehr genau eingezeichnet. Also auf dem Gleisvorfeld beim Hauptbahnhof geht's nach unten in den Tunnel und er würde dann südlich parallel zum bestehenden S-Bahn-Tunnel verlaufen, den Main queren und dann an den Feldern von Oberrath wieder rauskommen. Und es ist wirklich sehr genau eingezeichnet, also auch so, dass man versucht, möglichst Hochhäuser zu umgehen. Diese große Hochhauswand, die ja zwischen der Innenstadt und dem Hauptbahnhof steht. Und in dem Gutachten ist auch schon das sehr detaillierte Höhenprofil des Tunnels eingezeichnet. Da geht es dann bis rund 50 Meter tief runter in die Erde. Und auch schon die kritischen Punkte sind eingezeichnet, also wo die U-Bahnen gekreuzt werden oder an einer Stelle in der Nähe der Europäischen Zentralbank, wo dann gezwungenermaßen auch mal der S-Bahn-Tunnel gequert werden muss. Also es ist schon sehr genau ausgearbeitet.
Ist denn der Verlauf, so wie er in dem Gutachten skizziert wird, erstmal nur ein Vorschlag, eine erste Idee, nicht mehr, nicht weniger?
Ja, in den Unterlagen ist immer mal wieder von Variante oder auch ganz direkt von einem Vorschlag die Rede. Der Ball, der liegt jetzt erstmal im Feld der Deutschen Bahn. Die muss jetzt im Prinzip mit einer ersten Vorplanung loslegen. Allein das könnte schon, ja, vielleicht 2 Jahre dauern, schätzen Experten. Und da kann es natürlich sein, dass man den Streckenverlauf nochmal über den Haufen wirft, etwa weil sich das Untertunneln der Stadt dann doch als zu kompliziert herausstellt. Es gibt ja auch schon Vorschläge von Experten, die zum Beispiel sagen, man könnte ja diesen Verlauf unter den Main verlegen, dann ist das deutlich unkomplizierter, da ist nicht so viel, was im Weg ist. Also diese Idee gibt es ja auch schon, die auf dem Markt ist. Muss man mal schauen, was da am Ende wirklich bei rauskommt.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass irgendwann tatsächlich die Fernzüge unter der Frankfurter Innenstadt hindurchfahren?
Na gut, es ist ein Großprojekt. Es ist sicherlich ein ehrgeiziges Großprojekt. Es ist natürlich auch ein Großprojekt, mit dem sich die Politik schmücken will. In dem Fall der Bundesverkehrsminister. Und dann weiß man natürlich nicht, was ist in 2, 3, 4 Jahren mit so einem Projekt. Aber es gibt auch Experten, die sagen, naja, es ist jetzt im Prinzip der beste Zeitpunkt. Auf der einen Seite die Steuereinnahmen sprudeln, es ist Geld da. Und auf der anderen Seite reden wir alle über eine Verkehrswende. Viele sagen, wir müssen verstärkt auch auf die Bahn und auf den öffentlichen Verkehr setzen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Insofern kann es sein, dass dieses Projekt tatsächlich eine Chance hat. Und es ist eben auch nicht zu vergleichen mit dem anderen Projekt Frankfurt 21, was ja schon mal gescheitert war. Es ist etwas überschaubarer, etwas kleiner. Vielleicht gibt es ja nicht ganz so viel Widerstand, denn auch da muss man ja immer mit rechnen.
Informationen und Einschätzungen unseres Reporters Roman Warschauer zur Idee, unter der Stadt Frankfurt einen Fernbahntunnel anzulegen. Zu dieser Idee gibt es noch keinen konkreten Plan, aber doch ein Gutachten, in das unser Reporter Einsicht nehmen konnte.
HR Info, Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Können Sie sich noch an den Fahrdienst Uber erinnern? Ein Unternehmen aus Kalifornien, das seit ein paar Jahren mit einer Handy-App den Taximarkt erobern will und dabei weltweit auf viel Widerstand stößt. Unter anderem kritisieren Gewerkschaften, dass Uber durch scheinselbstständige Beschäftigungsverhältnisse besonders wenig Lohn zahlt. In Frankfurt musste das Unternehmen aber das Feld räumen, weil die damalige Handy-App gegen gesetzliche Vorschriften verstieß. Jetzt ist Uber aber zurück. Tobias Lübben.
Am Hauptbahnhof ankommen und sich ein Taxi ranwinken. So machen es viele in Frankfurt. Dass man jetzt auch wieder auf den Fahrdienst Uber zurückgreifen könnte, wissen manche noch gar nicht.
Ich komme aus Hannover und da gibt es das so gut wie gar nicht.
Dieser Mann dagegen kennt Uber.
Im Ausland fahre ich mit Uber. Man muss sich halt einfach darauf einlassen. In Deutschland ist der Standard ein anderer.
In Deutschland ist bei Taxis zum Beispiel vorgeschrieben, dass die Fahrer eine Lizenz haben, um Personen zu befördern. Dazu gehören eine Schulung und eine Prüfung. Vor 4 Jahren hatten die meisten Uber-Fahrer diese Lizenz nicht. Ein Verstoß gegen die Vorschriften befanden damals die Gerichte. Diesmal werde das nicht passieren, versichert Unternehmenssprecherin Luisa Elster.
Wir haben definitiv aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und bieten jetzt ein neues Produkt und einen anderen Ansatz an. Und zwar arbeiten wir mittlerweile in Deutschland ausschließlich mit professionellen Chauffeurs- und Taxiunternehmen zusammen, bei denen alle Fahrer einen professionellen Personenbeförderungsschein haben.
Dabei fährt Uber zweigleisig. Zum einen gibt es eine Vermittlung von Taxifahrten per Handy-App. Dabei werden dann die regulären Taxitarife berechnet. Uber-Kunden haben keinen Preisvorteil. Den soll es aber bei einem anderen Angebot geben, Uber X genannt. Dabei vermittelt Uber Mietwagen mit Fahrer und die sind nicht an die Taxitarife gebunden. Eine Fahrt vom Frankfurter Stadtzentrum zum Flughafen, die mit dem Taxi gut 30 Euro kostet, kann dann, je nach aktuellem Angebot in der Uber-App, 3, 4 oder 5 Euro günstiger angeboten werden. Was das für die normalen Taxis bedeutet, ist für Sven Adler von der Frankfurter Taxivereinigung klar.
Das bedeutet für uns, dass wir uns einfach die potenziellen Kunden mit Uber teilen müssen. So, und ein Kunde, der einfach nur darauf schaut, dass er zu normalen Zeiten günstiger durch die Stadt kommt, der wird da drauf hüppen.
Allerdings gibt Adler zu bedenken, anders als die Taxis könne Uber auch nach oben von den gesetzlichen Taxitarifen abweichen. Zum Beispiel in Stoßzeiten, bei Bahnstreiks oder Starkregen, also immer dann, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot. Auch Taxi Deutschland, eine Servicegesellschaft, die in der Vergangenheit schon viele Prozesse gegen Uber geführt hat, sieht die Rückkehr des US-Unternehmens skeptisch. Herwig Koller ist der Rechtsanwalt von Taxi Deutschland. Koller meint, Uber habe es früher mit den Vorschriften nicht allzu genau genommen.
Und wenn sie jetzt wieder auf den Markt kommen mit dem Versprechen, wir halten uns diesmal dran, haben wir deswegen Zweifel, weil wir von unseren Kollegen in anderen Städten, in Berlin, in Düsseldorf und München, schon die ersten Erfahrungsberichte vorliegen haben.
Und die lassen bei Koller Zweifel aufkommen, ob diesmal alles mit rechten Dingen zugeht. Dabei geht es um einige Sondervorschriften, die für Mietwagenanbieter gelten. Ob Uber diese Vorschriften einhält, will die Taxibranche jetzt genau beobachten und bei Verstößen dann gerichtlich gegen Uber vorgehen. Rechtsstreitigkeiten sind also auch beim zweiten Anlauf von Uber nicht auszuschließen.
Die US-amerikanische Firma Uber ist zurück in Frankfurt, Tobias Lübben berichtete. Zahlreiche Anzeigenblätter, Tages- und Wochenzeitungen, zum Beispiel die FAZ oder die Zeit, die werden unter anderem in der Frankfurter Sozietätsdruckerei in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt gedruckt. Soweit so gut. Im Unternehmen, da ist aber gerade richtig dicke Luft, denn im April, da haben neue Eigentümer die Druckerei gekauft und die möchten jetzt 126 Stellen streichen. Das ist mehr als die Hälfte der Belegschaft. Begründung, die Aufträge seien zurückgegangen. In Gießen haben deshalb mehr als 100 Menschen vor der Firmenzentrale eines Eigentümers protestiert. Klaus Pradella.
Mit Transparenten und Trillerpfeifen sind gut 100 Demonstranten vor das Verlagshaus der Gießener Allgemeinen Zeitung gezogen. Damit wollten sie gegen die geplante Entlassung von 126 von 300 Mitarbeitern bei der Frankfurter Sozietätsdruckerei in Mörfelden protestieren. Die Eigentümer des Gießener Verlagshauses hatten im April die Druckerei gemeinsam mit der Ippen Mediengruppe übernommen und stellt mit Jan-Erik Rempel auch die Geschäftsführung der Druckerei. Rempel begründet die geplante Massenentlassung mit dem Verlust von Druckaufträgen für die Bild-Zeitung und die Welt. Das aber sei es nicht alleine.
Auch bei den anderen Aufträgen haben über die Jahre Erosion bei den Auflagen. Und dann ist es einfach so, dass es nach und nach ein bisschen weniger zu tun ist. Und da vom letzten Eigentümer her erst die Anpassung von vor über 2 Jahren durchgeführt wurde, hat sich das jetzt ein bisschen aufgestaut.
Der Betriebsrat der Sozietätsdruckerei hält die Entlassung dagegen für weit überzogen. Es sei genügend Arbeit da, sagt Nektarios Androulidakis. Deswegen seien er und seine Kollegen auch im Streik.
Es geht darum, dass wir unsere Arbeitsplätze retten. Es geht darum, dass wir unseren Arbeitsplatz aufrechterhalten. Wir sind Kollegen, die über 30 Jahre da sind. Durchschnittsalter ist momentan so um die 52 Jahre. Und das heißt, perspektivisch im Arbeitsmarkt hast du, wenn du 52 Jahre oder und mehr bist, hast du kaum Chance, irgendwie wieder Fuß zu fassen.
Die Befürchtung der Belegschaft und auch der Gewerkschaft Verdi, die Geschäftsführung könnte nach der Entlassung der tariflich abgesicherten Mitarbeiter billig Arbeitskräfte einstellen. Und dafür gäbe es auch deutliche Hinweise, sagt Verdi-Streikleiter Manfred Moos.
Das ist schon in den letzten Monaten in der einen oder anderen Abteilung der Druckerei passiert. Da sind Werkvertragsfirmen für bestimmte Tätigkeiten schon reingeholt worden. Da geht es dann um die Vorbereitung des Druckvorgangs. Da gibt es die klare Ansage, dass das künftig nicht mehr von eigenen Beschäftigten gemacht wird, sondern von Werkvertragsfirmen. Und deshalb kennen wir auch die Konditionen, die es da gibt. Das sind 9,50 Euro Stundenlohn. Und das ist natürlich deutlich unter dem, was ordentlich tarifierte Arbeitsverhältnisse in der Druckindustrie bringen.
Enttäuscht ist die Belegschaft darüber, dass es bei der Geschäftsführung keine Bewegung gebe. Deswegen soll die Arbeit auch vorerst weiter ruhen.
In Gießen haben mehr als 100 Menschen gegen eine geplante Massenentlassung bei der Frankfurter Sozietätsdruckerei in Mörfelden demonstriert. Klaus Pradella berichtete. Schwere Anschuldigungen gegen die Frankfurter Uniklinik. Eine Prüfkommission wirft ihr vor, bei Lebertransplantationen gegen Richtlinien verstoßen zu haben. Und zwar in erheblichem Umfang. Heike Borufka ist unsere Gerichtsreporterin und wir haben sie gefragt, was das denn für Unregelmäßigkeiten gewesen sein sollen, die da der Frankfurter Uniklinik zur Last gelegt werden.
Sie sollen bei ihrem Bewertungssystem manipuliert haben. Dazu muss man vielleicht wissen, es gibt ein Punktesystem und dieses Punktesystem regelt den Schweregrad des Leberkrebses. Da kann man maximal 40 Punkte bekommen und je mehr Punkte man hat, desto schneller ist man natürlich dran, wenn es um eine Transplantation geht. Jetzt können aber Ärzte zum Beispiel sagen, du hast zwar weniger Punkte als der andere, aber deine Krankheit ist viel schwieriger und dann können sie diesen Wert erhöhen und können, das nennt sich Standard Exception, 3 Punkte hinzugeben. Und der Vorwurf ist nun, dass die Uniklinik genau diese Möglichkeit ausgenutzt hat, dass sie Krankheiten damit nicht richtlinienkonform eben höher gesetzt hat und die Diagnose als schwieriger und schwerer dargestellt hat.
Bei wie vielen Lebertransplantationen soll es denn zu solchen Verstößen gegen die Richtlinien gekommen sein?
Bei fast einem Drittel. Diese Kommission hat 59 Fälle hier aus Frankfurt untersucht und bei 22, sagt sie, kam es zu systematischen Unregelmäßigkeiten. Das ist die wörtliche Formulierung.
Falls es tatsächlich zu solchen Unregelmäßigkeiten gekommen ist, was könnte denn das Motiv der Frankfurter Uniklinik sein, die Vorschriften nicht einzuhalten? Was hätte sie denn davon?
Ganz offensichtlich hat sie versucht, die Patienten etwas nach vorne auf ihre Liste zu schieben. Warum sie das gemacht hat, welche Patienten es sind, das hat diese Kommission nicht geprüft. Denn der Auftrag dieser Kommission ist einfach nur zu gucken, geht hier eine Klinik nach den Richtlinien vor, hält sie sich an alles, aber nicht das Ganze zu bewerten. Deswegen müssen wir da noch abwarten.
Was ist das denn überhaupt für eine Prüfkommission, die da die Vorwürfe gegen die Frankfurter Uniklinik erhoben hat? Wer sitzt da drin?
Die Bundesärztekammer ist darin vertreten, es ist die Deutsche Krankenhausgesellschaft darin und es ist der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Und der Auftrag ist eben, diese Verstöße gegen Transplantationsgesetz und die Richtlinien der Bundesärztekammer festzustellen und dann die Informationen an die zuständigen Stellen zu geben, ohne sie selbst zu bewerten.
Und was sagt die Frankfurter Uniklinik zu den Vorwürfen?
Die Frankfurter Uniklinik sagt, dass diese Vorwürfe so nicht zutreffend sind. Sprich, sie weist sie zurück. Sie sagt, dass sie sehr wohl sich richtlinienkonform verhalten hat. Ja, da hat es so ein bisschen Unregelmäßigkeiten gegeben, aber das wären keine schweren Fehler, schon gar nicht so, wie sie sich jetzt darstellen.
Die Prüfkommission hat die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Was passiert jetzt als nächstes?
Die Staatsanwaltschaft hat diesen Bericht der Prüfkommission vorliegen. Sie muss den jetzt ihrerseits prüfen. Das heißt, der wird durchgelesen. Und dann wird geguckt, ist da strafbares Verhalten festzustellen. Wenn das der Fall ist, dann wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Hat es bei der Lebertransplantation an der Frankfurter Uniklinik Verstöße gegen die Richtlinien gegeben? Zu den Vorwürfen einer Prüfkommission waren das Informationen von Heike Borowka. So, und jetzt habe ich noch was für die ganz Mutigen unter uns. Vielleicht haben Sie sich das auch schon mal gefragt, ich nicht, aber es soll Leute geben, die gerne mal nackt im Theater sitzen wollen. Ja, dann hätten Sie bald die Chance, das mal auszuprobieren. Denn das Staatstheater Kassel, das sucht 500 Menschen, die am 19. Dezember ins Theater kommen, sich dort nackt ausziehen und sich so in den Zuschauerraum setzen. Das Ganze wird gefilmt und das Video dann in einem Theaterstück gezeigt. Jens Wellhöhner über die skurrilen Ideen am Kasseler Staatstheater.
Nackt ins Theater gehen. Der junge Regisseur Philipp Rosendahl hatte diese Idee. Und er muss selber bei diesem Gedanken lachen.
Ich glaube, das macht viel Freude. Also ich freue mich einfach auf den Abend. Ich glaube, das wird sehr lustig. Und das irgendwie anders als sonst im Theater.
Anders, das wird dieser Abend am 19. Dezember tatsächlich sein. Sonst ziehen sich Theaterbesucher ja häufig ihre feinsten Sachen an. Kleid die Frauen, Anzug die Herren. Und nun nackt im Theatersessel sitzen. Würden die Menschen in Kassel da gerne mitmachen? Eine Zufallsumfrage.
Nein, gar nicht. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Wer will sowas? Nein.
Nackt ins Theater. Ja, warum eigentlich nicht? Ich finde, man sollte sich mal frei machen von diesen ganzen Konventionen und das einfach mal machen.
Dazu zu schauen, sehr gerne. Aber selber, glaube ich, würde ich das nicht machen. Das kann ich mir schwer vorstellen. Aber nein.
Auf gar keinen Fall. Vielleicht am Strand, ja, aber nicht im Theater.
Regisseur Rosendahl kennt diese Bedenken, hofft aber trotzdem auf möglichst viele Teilnehmer für seine Nacktaktion. Er möchte, dass die nackten Theaterbesucher ihre Vorstellungen über das angeblich so steife Theater einfach mal von sich werfen. Genau darum geht es auch im Theaterstück Operette des Autors Witold Gombrowicz. Er war einer der bekanntesten polnischen Autoren des 20. Jahrhunderts und bekannt dafür, dass er sich nicht an Konventionen hielt. Alles Steife, Künstliche war ihm zuwider.
Wir werden auch eine kleine Kostprobe geben, aus Ausschnitten aus dem Stück. Und das Publikum sozusagen einfach nur filmen, wie es zuguckt.
Das Video mit den nackten Besuchern wird dann später im Theaterstück gezeigt. Die 500 Teilnehmer an der Nacktaktion bekommen dann eine Einladung zur Premierenfeier des Stücks Operette im Januar. Da können sie dann auch nackt hinkommen und mit den Schauspielern zusammen ihren Sekt trinken.
Das Staatstheater Kassel sucht 500 Menschen, die sich am 19. Dezember nackt ins Theater setzen wollen. Informationen von Jens Wellhöhner. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen. Das können Sie auch angezogen tun auf hrinforadio.de. Dort klicken Sie oben auf Podcast und uns finden Sie dann unter der Überschrift Hessen. Das ist der Name dieser Sendung. Mein Name ist Pascal Lasserre. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende.